Ja, ich bin, also ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, was ich noch groß predigen soll, weil es ja schon so eine super Predigt war eben. Aber irgendwie finde ich es wieder lustig, wie Gott sich zu uns stellt und irgendwie die Themen wieder zusammenpackt. Ich fand die Lieder schon sehr passend zum Thema heute und ich fand das ja auch eine super Einleitung zu meinem Predigtthema heute. Wir haben ja im Moment diesen Glaubensgrundkurs, wie schon mehrfach erwähnt. Und ich wurde gebeten, noch mal was über Jesus zu erzählen, weil er ja nicht ganz unwichtig ist in unserem Glauben. Ja, erstmal zu meiner Person. Ich bin Johannes, 38 Jahre alt, seit 3 Jahren, 3,5 Jahren darf ich Mitglied in dieser Gemeinde sein. Und verheiratet, 3 Kinder. Ich glaube, die meisten kennen mich auch, ne? Mittlerweile. Normalerweise mache ich hier den Lobpreis und bin dann nicht so aufgeregt wie jetzt. Aber jetzt gerade fühle ich mich eigentlich auch ziemlich wohl. Auch mal zu predigen. Hab das früher öfter gemacht, auch mal eine Jesus Freak Gemeinde geleitet, schon viele Jahre her. Und freue mich total, das jetzt machen zu dürfen. Ich habe mich gefragt, ja, Jesus ist ja ein Riesenthema, viel zu groß eigentlich für eine Predigt. Und mir ist dadurch, dass ich jetzt beim CVM auch öfter mal Andachten halten darf, ein Thema irgendwie vor die Füße gefallen. Und ich möchte heute über den Messias, Jesus als Messias, sprechen. Ich fand das Wort schon immer cool und habe mich dann mal gefragt, was da genau dahinter steckt. Wollte ich erstmal was erzählen über die Bedeutung, dieses Wort, wo das herkommt. Dann euch anhand der Geschichte der Heilung der blutflüssigen Frau aus Markus 5 den Messias ein bisschen näher bringen. Und dann würde ich gern später versuchen, mit euch zusammen diesem Messias näher zu kommen. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist, dass du, der große Jesus, hier bei uns mitten unter uns anwesend bist. Und ich sehe mich so nach offenen Herzen. Ich sehe mich so danach, dass du uns berührst, dass du uns heilst, dass du uns mehr und mehr zu den Leuten veränderst, die du dir gedacht hast. Ich danke dir für deine Liebe, die jetzt schon voll da ist und die uns verwandeln kann. Messias ist ein hebräisches Wort. Es bedeutet der Gesalbte. Auf Griechisch heißt das Christos, und dann könnt ihr euch schon denken, woher Jesus seinen Nachnamen hat. Auf Lateinisch heißt es Christus. Der Gesalbte ist ein Begriff aus dem Judentum, oder ich glaube generell unten in dem orientalischen Raum wurden die Führer des Volkes, sowohl die geistigen als auch die politischen Führer, wurden mit Öl gesalbt, und das war dann das offizielle Kennzeichen dafür, dass sie eingesetzt sind, um zu herrschen. Und so war es eben auch bei Jesus. Er wurde jetzt nicht mit Öl gesalbt, er wurde sogar mit Öl gesalbt, fällt mir gerade auf. Eine andere Geschichte. Verrückt. Aber ganz anders als die anderen Herrscher wurde er gesalbt. Ach, ich finde das gerade total geil. Ihr hört mich nicht so gut. Ich höre mich tierisch gut, deswegen merke ich das nicht. Okay. Diese Gesalbten hatten die Vollmacht und die Aufgabe, das Volk politisch und geistlich zu führen. Sie waren also die Typen, schlechthin. Ob sie wollten oder nicht, ob sie es konnten oder nicht. Sie waren eingesetzt und sie waren unangefochten und unantastbar. Zu welcher Zeit lebte Jesus? Ich habe da mal, also es war eigentlich schon die Erklärung zum Wort Messias, reicht mir jetzt auch. Die nächste Folie bitte. Um mal so ein bisschen zu veranschaulichen, wie es denn so war, als Jesus gerade da war. Das ist dieses Bild, genau. Römer geht nach Hause. Es war ziemlich scheiße in Israel. Ich weiß nicht, wer kennt den Film Leben des Brian? Genau, das ist ein Foto aus. Ach, das ist schön. Da muss ich es ja nicht groß erklären. Ich mag euch. Genau, Römer geht nach Hause. Menschen genannt Römer gehen das Haus. Kleiner Lateinunterricht, genau. Und dann schreibt das jetzt 100 Mal. Genau, er hat es geschafft. Also die Lage in Israel war so, dass einfach auch das gesamte Volk in einer Erwartung des Messias lebte. seit vielen hundert Jahren irgendwie Unterdrückung und wann kommt dieser Typ? Und das ganze Alte Testament ist voll mit Prophezeiungen über diesen Messias, diesen einen krassen Typen, diesen Nachkommen Davids, der uns endlich befreit, der Gerechtigkeit herstellt, der den Willen Gottes in Israel wieder aufbaut. Und das war so, das war die jüdische Erwartung an den Messias. Der eine, der Gottesreich auf Erden herstellt, der dem Leiden ein für alle Mal ein Ende macht. Eine gewaltige Erwartung, eine gewaltige Berufung. Dazu habe ich auch auf der nächsten Folie ein paar Zitate. Einmal aus Jesaja: Hört her, ihr vom Haus David. Seht, die Jungfrau wird ein Kind empfangen. Sie wird einen Sohn gebären. Sie wird ihm den Namen Immanuel, Gott mit uns, geben. Jesaja 7, Vers 14. Seht, der Tag wird kommen, Spruch des Herrn. Da werde ich für David einen gerechten Spross erwecken. Er wird als König herrschen und weise handeln, und für Recht und Gerechtigkeit wird er sorgen im Land. Der Geist Gottes ruht, des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Der Gesalbte ist der Messias. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen die frohe Botschaft bringe und heile, alle heile, deren Herz zerbrochen ist, damit ich den Gefangenen Entlassung verkünde und den Gefesselten Befreiung. Gerade in dem letzten Vers wird nochmal ein bisschen deutlich, dass dies irgendwie ein anderer Messias zu sein scheint. Dass das eben nicht der mit dem krassen Zepter und der Spaltaxt sein wird, sondern irgendwie einer, der verbindet, der heilt, der Frieden bringt. Wenn ich mir dieses Wort Messias und auch immer wieder so ein bisschen auf der Zunge zergehen lasse, wird mir irgendwie klar, dass Jesus also irgendwie mehr scheint als dieser Kumpel, der immer zu uns steht, dieser Bruder, dem wir uns so einfach so nahen können und dessen Namen wir so oft einfach sagen und auch so lapidar in unserem Gemeindenamen integrieren, Jesus Freaks. Jesus ist so groß. Man stelle sich mal vor, also ich habe mir mal kurz vorgestellt, ich müsste das machen. Es ist einfach unvorstellbar, welche Aufgabe und welche Größe Jesus da hat. Und trotzdem auch wieder faszinierend, wie nah er uns kommt. Und da habe ich einfach auch die, Gott sei Dank, für mich eine schon immer sehr berührende Geschichte euch mitgebracht aus Markus 5. Da habe ich auch den Text. Markus 5, 22 bis 34. Während er noch am See war, also er musste gerade von der anderen Seite rüber, weil es da so voll war, und er war gerade aus dem Boot ausgestiegen, da kam schon ein Synagogenvorsteher namens Jairus zu ihm und flehte ihn um Hilfe an. Er sagte: Meine Tochter liegt im Sterben, komm und lege die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Da ging Jesus mit ihm. Das ist die Vorgeschichte zu dem, was jetzt kommt, oder der Kontext. Viele Menschen folgten ihm und drängten sich um ihn. Also ein Wahnsinnsmenschenauflauf, also ein Geschubse und Gedrängel. Kein Platz, um irgendwie zu laufen. So ungefähr werden wir hier Lobpreis machen. Darunter war eine Frau, die schon 12 Jahre an Blutungen litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört und nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand, denn sie sagte sich: Wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf und sie spürte deutlich, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte, und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte: Wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger sagten zu ihm: Du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, und da fragst du, wer hat mich berührt? Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau, zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden, du sollst von deinem Leiden geheilt sein. Zwölf Jahre Blutungen. 12 Jahre völlige Isolation. Diese Frau litt unter Menstruationsbeschwerden, also die Menstruation wollte einfach nicht aufhören. Ich bin jetzt auch da nicht näher drin im Thema. Aber wenn man einfach ein bisschen sich schlau macht, weiß man, was das bedeutet haben muss für sie. Unter den Juden galt die Frau in der Zeit der Menstruation als unrein, von morgens bis abends. Also sie durfte wohl nirgends hingehen, nichts anfassen und wen sie berührte, der wurde ebenfalls bis zum Abend unrein und war vom gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen. Keine Ahnung, warum das so war. Die Frau hatte das 12 Jahre ununterbrochen. Heißt, sie war seit 12 Jahren isoliert und ausgeschlossen von ihrer Dorf- und Religionsgemeinschaft. Das Verrückte ist, dieser Jairus, der zu Jesus kommt, weil seine 12 Jahre alte Tochter im Sterben liegt, war wahrscheinlich einer dieser Synagogenvorsteher, der diese Frau rausgeschickt hat aus der Gemeinschaft. Verrückt. In der damaligen Zeit galt auch jemand, der einfach immer krank war, auch irgendwo von Gott gestraft und hat sich gefragt, ja, wenn jemand so krank ist, dann muss er doch irgendwas angestellt haben, was Gott nicht gefallen hat. Eigentlich schon total verrückt, dass diese Frau sich auf den Weg macht in dieses Gedränge rein, weil sie wusste ja, was das macht, also und auch was die Leute, also man kannte sie ja, es war ja vor der Haustür. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr viel zu leiden. Also Ärzte. Es gab eigentlich keine wirklichen Ärzte. Es gab keine medizinischen Forschungen im Judentum, weil es schlicht verboten war. Da gab es dann irgendwelche Formeln oder man ist zum Hohepriester gegangen. Bestenfalls hat wirklich das Gebet geholfen oder man hat halt irgendwelche Steine in die Hand genommen, die einen dann irgendwie geheilt haben. Also es war ein Quacksalber. Und die Römer, wie hat man Blutungen gestillt? Mit einem heißen Eisen. Diese Frau hatte viel zu leiden, steht hier. Also, wenn man sich dann ein bisschen reinversetzt, sieht man, was in so einem Satz alles drinstecken kann. Sie war völlig verarmt, sie hat ihr Vermögen ausgegeben und es hat ihr nichts genutzt. Es ist nur schlimmer geworden. Sie muss unglaublich verzweifelt gewesen sein. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, der ihr den Mut gegeben hat, alles auf diese Karte zu setzen, darauf zu scheißen, dass jetzt die Leute verunreinigt werden. Es war ihr einfach egal. Sie wollte diesen Jesus irgendwie nahe kommen und wenn es nur sein Gewand ist. Und dann passiert das Verrückte. Sie berührt den Saum seines Gewandes. Und wird geheilt. Einfach so. Und da habe ich mich gefragt, hey, warum? Also, ja, ich habe früher immer gedacht, ja, es ist halt der Glaube und dann ist es halt nur der Fetzen gewesen, weil sie halt nicht näher dran gekommen ist. Aber da steckt noch viel mehr dahinter, habe ich dann durch ein bisschen Nachforschen erfahren. Die nächste Folie, Matthäus 14. Genau, als die Leute dort ihn erkannten, schickten sie Boten in die ganze Umgebung und man brachte alle Kranken zu ihm und bat ihn, er möge wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt. Also da ist irgendwie was dran an diesem Saum. Was ist das? Und zwar habe ich ja eben schon von dieser messianischen Erwartung gesprochen. Die Juden damals lebten und auch heute noch lebten in dieser Erwartung, dass dieser Messias kommt. Und wenn der kommt, dann ging man davon aus, dass in dem Saum seines Gewandes Heilung ist. Warum ist das so? Das ist die nächste von Malachi 3, Vers 20. Denn seht, der Tag kommt und er brennt wie ein Ofen. Da werden alle Überheblichen und Frevler zu Spreu und blablabla. Genau. 20. Für euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen und ihre Flügel bringen Heilung. Und das hat man messianisch gedeutet. Und es ist ein Teekesselchen. Dieses Flügel, das heißt irgendwie Kanaf, heißt auf zur einen Seite heißt es Flügel und zum anderen heißt es eben Saum. Und ich habe jetzt noch eine Folie und da sieht man einen Juden in Gebetskleidung. Seht ihr diesen Umhang? Das heißt Talit, genau. Und am Talit sind diese Zipfel dran. Und das sind dieser Saum. Und dann kann man sich vorstellen, das ist das, was die Frau angefasst hat. Und nun ist die Frage, okay, was soll an solchen Zipfeln irgendwie heilsam sein? Und es ist ja klar, es sind nicht diese Zipfel, sondern es ist der Glaube dieser Frau, die erkannt hat, wer Jesus in Wahrheit ist. Dass er eben nicht nur irgendein Rabbi ist oder ein schlauer Mann, sondern dass er der Messias ist. Und das eben auch in Matthäus, die Leute, die wussten das, die haben verstanden, wer das ist und haben einfach dieser messianischen Prophezeiung geglaubt. Ob das jetzt theologisch richtig ist oder nicht, entscheidend war ihr Glaube. Entscheidend war, dass sie geglaubt haben, dass er der ist, der er war. Der ist der Messias, der eine Gesalbte, der das Reich Gottes auf die Erde bringt. Und was macht Jesus? Er entspricht mal wieder nicht den Erwartungen seiner Umgebung. Die Frau hat tierische Angst, wird sich wahrscheinlich am liebsten verstecken. Normalerweise könnte man ja erwarten, wenn jemand von so einem Leiden geheilt wird, dass er herumspringt wie die Mastkälber, heißt es übrigens weiter in Malachi 3, Vers 20, dass vor Freude einfach außer sich ist und rumbrüllt, ja, ich hab's geschafft. Aber irgendwie war das ja jetzt blöd, weil sie hat ja Jesus verunreinigt. Und eigentlich müsste, ja tut mir leid, Jairus, deine Tochter kann er jetzt nicht heilen, er muss jetzt bis heute Abend nach Hause gehen. Nee, das war Jesus auch egal. Er wusste, dass es einfach anders ist. Und Jesus hat einfach so oft die Welt auf den Kopf gestellt und tut es heute noch. Was macht Jesus? Er holt sie in den Mittelpunkt des Geschehens, um an ihr ein Exempel zu statuieren. Und zwar nicht so, wie wir den Satz verstehen, sondern eben ein positives. Ihr Glaube ist ein Vorbild für alle Umstehenden. Dein Glaube hat dich gerettet. Der Glaube der Frau, die seit 12 Jahren ausgestoßen war, die eigentlich keine Ahnung von Gott haben könnte, weil sie ist ja so gestraft. Das ausgerechnet ihr Glaube hat sie geheilt. Sie hat einen Glauben, von dem sich hier alle Umstehenden eine Scheibe abschneiden können. Sie hat den Messias erkannt. Was für ein Skandal eigentlich schon wieder. Die Leute wussten anscheinend besser, wer diese Frau war als Jesus. Und was macht er noch? Er nennt sie meine Tochter. Etwas, was eigentlich nur Gott kann. Was macht er? Er gibt ihr ihre Würde zurück. Er macht sie wieder zum Teil des Volkes Gottes, zu einer Tochter Abrahams, zu einer Tochter Gottes. Er nennt sie nicht Frau oder Unreine oder was auch immer, er nennt sie Tochter. Er gibt ihr ihre Würde zurück. Er heilt sie. Nicht nur körperlich, sondern vollständig. Die nächste Folie bitte. Das ist nämlich das, was der Messias tut. Er ist gesandt, damit er den Armen die frohe Botschaft bringt und damit er alle heilt, deren Herzen zerbrochen ist. Und um die Gefangenen frei zu machen und um die Gefesselten zu befreien. Die Begegnung mit dem einen Messias, die verändert unser Leben. Die hat es schon getan. Halleluja. Sie stellt unsere Welt auf den Kopf. Nobodies werden zu Söhnen und Töchtern. Klein wird groß und die Ersten werden die Letzten sein. Liebe, Beziehung anstatt Leistung und Regeln. Annahme statt Ablehnung. Errettung statt Hoffnungslosigkeit. Die Welt kommt in Ordnung. Die Frau hat alle Hoffnungen auf Jesus gesetzt und wurde dafür belohnt. Sie hat sogar die Regeln gebrochen, die bestehenden Regeln, um zu Jesus zu kommen. Und diesen Glauben hätte ich gern, diese Hingabe, diese Not aber allerdings nicht. Aber irgendwie, ja, genau. Also ich bin der Letzte, der sagt, man muss ja erst so am Ende sein, um zu Gott zu kommen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Gott darum bitten, uns diese Hingabe zu schenken, uns zu diesem Messias so durchzuringen. Ich liebe diesen Jesus, der so handelt. Und ich möchte diesem Messias begegnen und ich sehne mich danach, das mit euch zu tun. Ich sehne mich danach, dieses Reich Gottes zu sehen, wo die Gefangenen befreit werden, wo wir entfesselt werden, seinen Willen zu tun. Ich sehne mich danach, diesen Glauben zu haben. Und Jesus ist ja nicht mehr hier. Wir können jetzt nicht seinen Saum anfassen. Aber Jesus hat uns Größeres versprochen. Er hat uns den Heiligen Geist in die Welt gesandt, der für ihn hier ist. Letztlich, um ihm weltweit begegnen zu können. Und ich möchte euch und möchte schon mal die Band nach vorne bitten. Diesen Satz wollte ich schon immer mal sagen. Normalerweise muss ich dann immer aufstehen. Und der Heilige Geist ist hier und wir dürfen ihn berühren. Und ich möchte euch einladen, das jetzt im Lobpreis zu tun und uns diesem Messias zu nähern und ihn anzufassen. Und es ist möglich. Amen.